Heute Morgen lesen wir aus Johannes 11, die Verse 17 bis 27. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa eine halbe Stunde entfernt. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, geht sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er aufstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Herr Jesus Christus, du bist der Herr über Leben und Tod. Auf dir ruhen unsere ganzen Hoffnungen. Und wenn auch unser irdisches Leben aufhören wird, so freuen wir uns jetzt schon auf das neue Leben in der Ewigkeit mit dir. Hab vielen Dank, dass du den Weg dahin freigemacht hast, indem du für unsere Sünden gestorben bist. An dieser Stelle beten wir für unsere kranken und alten Geschwister. Sei du ihr Halt und Trost. Wir bitten um deinen Beistand für die Geschwister in der Verfolgung und in der Mission. Schütze sie und hilf ihnen, ein Zeugnis zu sein von deiner Liebe. Wir bitten dich für unsere Regierung. Lenke und leite du die Entscheidungen und stärke du besonders die Christen unter den Politikern. Bitte segne nun auch Rainer Wörz, der uns dein Wort auslegt. Dir sei Lob und Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. In den Höhlen nahe dem Toten Meer wurden ja zwischen 1947 und 1956 verschiedene alte jüdische Schriftrollen entdeckt. Es sind die sogenannten Qumran-Schriften. Mancher von uns war in diesen Höhlen schon. Ich war im Frühjahr dort. Und sie sind Jahrtausende alt. Und sie basieren zum Teil auf das Zeugnis des Alten Testaments. Und sie haben auch andere Dinge. Aber sie sprechen auch vom kommenden Messias. Und da heißt es in 2 dieser Schriftrollen: Sohn Gottes wird er genannt werden. Und sie werden ihn Sohn des Höchsten heißen. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle seine Wege sind Wahrheit. Er wird verherrlichen die Getreuen auf dem Thron eines ewigen Königtums, Gefangene entlassen, sehend machen die Blinden, aufrichten die Gebeugten, dann wird er heilen die Verwundeten, die Toten beleben, den Demütigen die frohe Botschaft verkündigen. Und genau das hat der Herr Jesus ja getan, um seinen Anspruch als Messias auch mit messianischen Zeichen und Wundern zu unterstreichen. Er hat Blinde sehen gemacht, Kranke geheilt, Tote auferweckt. Genauso wie es nicht nur in den Qumran-Schriften steht, sondern vor allem in den Schriften des Alten Bundes. Und auch unser heutiges Ich-Bin-Wort, wir sind ja inzwischen beim 4. Ich-Bin-Wort angekommen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, fällt im Rahmen eines vielleicht des größten Wunders, das der irdische Herr bewirkt hat, die Auferweckung des Lazarus. Und das müssen wir uns jetzt zunächst einmal ein bisschen anschauen. Vielen von Ihnen ist ja die Auferweckung des Lazarus bekannt, aber wir müssen uns da so ein paar Dinge noch einmal in Erinnerung rufen. Man hat diesen Bericht im Johannesevangelium, die Auferweckung des Lazarus, auch als Evangelium im Evangelium bezeichnet, weil eben gerade in diesem kurzen Abschnitt, verglichen mit dem Gesamtevangelium, alle wesentlichen Elemente der frohen Botschaft enthalten sind. Warum hat eigentlich Johannes sein Evangelium geschrieben? War es dem langweilig? Natürlich nicht. Er hat es geschrieben, weil er nicht schweigen konnte und weil er inspiriert vom Heiligen Geist das sagen wollte, was die Botschaft Jesu, seine Mission, seine Sendung war, dass er nämlich der verheißene Retter ist, der Sohn Gottes, der Messias Israels, der Welterlöser und der Weltvollender. Und so sagt Johannes selber in Kapitel 20, Vers 31 seines Evangeliums, diese, also all die Dinge, die er berichtet hat, wobei er sagt, ich habe gar nicht alles aufgeschrieben, da würden ja die Schriftrollen der Welt nicht rein. Aber das, was ich aufgeschrieben habe, das habe ich aufgeschrieben, damit ihr glaubt, auch heute Morgen auf der Langensteinbauer Höhe, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und deswegen wurde auch Lazarus auferweckt. Und deswegen wurde die Auferweckung des Lazarus auch überliefert, berichtet. Der Auferweckungsbericht hat dasselbe Ziel. Es soll deutlich werden, Gott ist in seinem Sohn in die Welt gekommen. Und wir haben ja bei den letzten Ich-Bin-Worten, ich will das jetzt nicht alles wieder wiederholen, das ist ja langweilig für die, die ständig da waren, aber für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal bei den Ich-Bin-Worten eingestiegen sind, haben wir gesagt, Ich-Bin-Worte, das hat es zu tun mit der Göttlichkeit Jesu. Ich bin, so genau übersetzt aus dem griechischen Text, das spielt eben an auf den Ich-Bin, von 2. Mose 3, Vers 14, der sich im Dornbusch als der Bundesgott Israels vorstellt. Ich bin, und das hat das Judentum auch so verstanden, das ist die Formel, dass er selbst Gott ist. Und so können wir dann, ich bin die Auferstehung und das Leben auch übersetzen, ich bin die göttliche Auferstehung und ich bin das göttliche, das ewige Leben. Und Jesus hat viele Menschen geheilt, die er nicht näher kannte, aber mit der Familie des Lazarus, Martha und Maria, die beiden Schwestern und ihr Bruder, hat sich's anders verhalten. Er war ihr Freund, das wird ausdrücklich im Text betont. Er war öfters bei ihnen zu Gast. Während wir allerdings über die Schwestern und ihre unterschiedlichen Charaktere einiges erfahren, wissen wir von Lazarus so gut wie nichts. Alles an ihm geschieht nur. Er ist Objekt des Handelns Gottes, um der Welt ein herausragendes Zeichen Gottes zu geben. Verstehen Sie es recht? Nicht, dass der Mann nie was gesagt hätte und nie etwas getan hätte, aber der Spiritus Rector, der eigentliche Autor der Heiligen Schriften, hat Johannes so inspiriert, dass er nichts, keinen Ausspruch, keine Handlung von ihm überliefert hat. Und das ist Absicht. Denn Lazarus soll symbolisieren und seine Auferweckung, er ist das Objekt der Liebe und des Heißhandelns und der Gnade Gottes. Er tut nichts. Er kann nichts tun, vor allem nicht, als er im Grab liegt. Ja, gestern habe ich mit meinen zwei Kleinen mal ganz kurz ein bisschen Verstecke gespielt. Ja, und der ganz Kleine, der hat es ja noch ganz wichtig. Und dann musste man immer sagen, Mäuschen, piep einmal. Ja, sonst findet er einen ja nicht mehr. Mäuschen, piep einmal. Aber der konnte nicht mal Mäuschen, piep einmal sagen. Der konnte gar nichts, kein Piep, kein Nix, tot ist tot. Und das macht der Bericht des Evangeliums auch ganz bewusst, als er noch lebte. Lazarus ist das Modell der unverdienten Gnade. Keine eigene Leistung, keine eigene Handlung, nichts, was ihn heraushebt. Lazarus war ein Sünder wie alle anderen Menschen, aber die Gnade Gottes hat sich über ihn erbarmt. Lazarus erscheint im Johannesevangelium nicht wegen auffallender Charakterqualitäten, sondern einzig wegen des Wunders der Gnade, das an ihm geschah. Und damit ist ein Modell für das Evangelium. Denn auch wir können für unsere Errettung nichts. Es ist alles Geschenk Gottes, Gnade Gottes. Nur Gott kann aus Tod Leben machen. Nun, wir haben ja diesen Bericht. Es ist ein bisschen seltsam. Jesus erreicht die Nachricht, dein Freund ist krank. Und die Schwestern haben sicherlich damit verbunden, dass nun Jesus sofort kommt. Und sie haben vielleicht ja selber erlebt, wie Jesus Kranke gesund gemacht hat. Sie haben vielleicht sogar gehört oder gesehen, wie Jesus eben Verstorbene wieder zum Leben zurückgebracht hat. Aber dann lesen wir etwas, was uns zunächst komisch berührt, wenn wir nicht darüber hinweglesen. Als Jesus die Nachricht bekommt, und das war ja eine Eilnachricht, da macht er sich nicht sofort auf, sondern er wartet noch weitere zwei Tage am Ostjordanufer. Warum macht er das? Als er dann nämlich losmarschiert und noch zwei Tage braucht, ist es schon 4 Tage her, dass Lazarus gestorben ist. Und inzwischen war er schon begraben. Er wurde am gleichen Tag wohl nach orientalischer Sitte begraben, an dem er gestorben ist. Und er ist schon, so sagen sie, in die Verwesung übergegangen. Herr, er stinkt schon, er riecht schon. Ja, aber Jesus, warum bist du nicht gekommen? Natürlich, es hätte auch nicht gereicht, wenn er gleich losmarschiert wäre. Aber er wartet ausdrücklich noch 2 Tage. Warum macht er das? Man könnte 2 Gründe nennen. Dadurch wird die Situation immer hoffnungsloser, immer aussichtsloser. Ich habe schon gesagt, die Schwestern haben vielleicht gehört von der Erweckung des Töchterlein des Jairus oder des Jünglings zu Nain. Und als Lazarus schwer krank war und sozusagen die letzte Hoffnung Jesus war und er dann auch gestorben ist, da haben sie gedacht, wenn der Meister jetzt kommt, dann kann er ja noch helfen. Aber er lässt es sozusagen geschehen und von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag wird die Situation immer hoffnungsloser. Und dann offenbart sich Gott, offenbart sich Jesus als Herr über Leben und Tod, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ein weiterer Hintergrund und Grund dürfte der sein, dass nach rabbinischer Lehre, und das könnte von der Schrift begründbar sein, die Seele des Menschen nach 3 Tagen den erstorbenen Leib verlässt und ins Totenreich geht. Wir haben ja den Menschen nach Geist, Seele und Leib im Ebenbild Gottes, wie auch Gott ist, nach Geist, Seele und Leib. Und Sterben bedeutet zunächst einmal nicht Aufhören der Existenz, sondern Sterben bedeutet die Trennung von Leib und Seele. Leib und Seele. Der Leib stirbt und verfällt dann im Grab. Und die Seele geht ins Totenreich. Und das war auch die Lehre der Rabbinen, dass die Seele eben nach 3 Tagen den Leib verlässt und ins Totenreich geht. Und jetzt verstehen Sie, wenn Jesus nach 2 Tagen da gewesen wäre, dann wäre nach diesem jüdischen Glauben, nach der rabbinischen Lehre, das Auferweckungswunder ein geringeres gewesen. Denn seine Seele wäre ja noch in ihm gewesen. Aber so war es ein ganz, ganz außergewöhnliches Zeichen und Wunder. Denn Jesus musste mit seinem machtvollen Wort nicht nur die Seele aus dem Totenreich rufen, Sitz der Persönlichkeit, des Ichs, des Ich-Bewusstseins, sondern er musste auch den bereits in die Verwesung übergegangenen Leib wiederherstellen, heilen und erwecken. Deswegen war das Zeichen des Lazarus vielleicht das größte Zeichen, das der Sohn Gottes wenige Tage vor seiner Passion gegeben hat. Nun, wir haben so richtige Verfallsstufen in diesem Bericht. Erst heißt, er ist krank, er schläft, er ist todkrank, er stirbt, er ist begraben, er geht schon in die Verwesung über. Es geht so richtig nach unten und dann kommt Jesus. Und damit ist Lazarus auch ein Modell für die Menschheitsgeschichte, die ja seit 4 Gottestagen bis zum Erscheinen des Sohnes Gottes gleichsam in einen geistlichen Verwesungsprozess übergegangen ist. Mit den schicksalhaften Tagen des Sündenfalls im Garten Eden wurde der Mensch ja geistlich tot. Sündenkrank, schwerkrank, geistlich tot. Und durch 4000 Jahre Sünde war er stinkend geworden, geistlich stinkend. Er riecht schon, geistlich in die Verwesung übergegangen und jetzt kommt Jesus und bewirkt Neues. Leben aus den Toten. Leben aus den Toten. Es war Aurelius Augustin, der den 3 Auferweckungsberichten des Neuen Testaments auch eine gewisse Stufenabfolge beigelegt hat. Er weist darauf hin, dass wir bei der Auferweckung des Töchterlein des Synagogenvorstehers Jairus es zu tun haben mit jemand, der eben gerade verstorben war. Also er kommt, meine Tochter ist gerade gestorben. Und dann kommt ja der Meister und heilt sie und weckt sie auf. Beim Sohn, beim Jüngling zu Nain, da war schon ein bisschen später. Den haben sie schon rausgetragen auf der Bahre. Den wollten sie schon beerdigen. Und bei Lazarus, der letzten Stufe, da haben sie ihn bereits beerdigt und er war schon in die Verwesung übergegangen. Und so sehen wir, dass diese Berichte zeigen, egal in welcher Verfallsstufe der Mensch ist, egal in welchem Todeszustand, Jesus ist der Herr über Tod und Leben, auch heute. Der kommt ja mit dieser Botschaft nicht, ich bin das Ende, sondern ich bin der Anfang. Das sind doch seine Worte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Auch heute am 5. September 2010 hier auf der Langensteinbacher Höhe. Jesus lebt und ihr sollt auch leben. Nun, die Schwestern haben, ich habe schon gesagt, natürlich auf eine Wunderheilung gehofft. Man darf den 2 ja keinen Vorwurf machen. Jesus in der Not zu rufen, das ist gut. Aber er bleibt Herr des Verfahrens. Er handelt mit göttlicher Souveränität. Nicht wenn wir, Martha und Marias, meinen, dass Gott jetzt eingreifen müsste, an Wunder wirken müsste, handeln müsste, tut es Gott. Sondern dann, wenn er sich's in göttlicher Souveränität vorgenommen hat. Und nun kommt er also nach Bethanien mit Verspätung, 4 Tagen. Und nun entspinnt sich vor der eigentlichen Auferweckung ein Dialog mit der Martha, die ihm entgegengeht. Lesen Sie noch einmal mit mir, Sie haben ja den Text auf Ihrem Blatt oder Sie haben Ihre Bibel dabei. Vers 21 folgende, da sprach Martha zu Jesus, und da merken Sie, was die Frau geglaubt und gehofft hat. Das kann man ja den Zeilen jetzt entnehmen. Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Die hatten großen Glauben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das war eben die jüdische Erwartung, dass es am Ende der Tage eine allgemeine Totenauferstehung geben wird, die in Jerusalem am Ölberg beginnen wird und dass dann Menschen zum Reich Gottes eingehen oder ins Gericht. Aber Jesus bringt was Neues, was bis dahin noch gar nicht da gewesen ist. Er will auch sie weiterführen und er zeigt es dann auch an und sagt zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Und nun achten Sie mal auf das wunderbare Jesus-Bekenntnis, das diese Frau spricht. Sie spricht zu ihm, ja, Kyrios, ja, Herr, das ist die Bezeichnung für Gott. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also sie hat Glauben und wir dürfen das auch von Maria und Lazarus annehmen. Sie waren Glaubende. Und jetzt lesen wir den Kernvers, um den es ja heute Morgen geht, noch einmal auf diesem Hintergrund. Wir müssen ja nicht immer schon gleich verschwurbelt in die dritte, vierte, fünfte Ebene denken, sondern einfach mal ganz real, wie war es denn damals und wie kam das bei der Martha und bei der Maria an, als der Herr das sagt. Also lesen wir noch einmal. Martha hört es, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Na, ich bitte Sie, wenn Sie auf eine Beerdigung gehen oder wenige Tage nach der Beerdigung zu einer Witwe, die gerade um ihren Mann traut, oder hier geht es ja um den Bruder, und man sagt ihr, wer glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Auf wen würden Sie das beziehen? Natürlich auf den gerade eben Gestorbenen. Auf Lazarus, er wird leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und dann fährt Jesus aber fort in diesem Doppelgeheimnis. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, na, wer war das? Martha, die stand ja vor ihm. Und auch seine Schwester Maria, sie haben ja geglaubt. Lazarus hat geglaubt, war gestorben. Aber Martha und Maria, die haben geglaubt und leben noch. Und dann sagt der Herr Jesus, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das meint geistlich sterben, den geistlichen Tod erleiden. Hier wechseln die Bilder immer wieder, man muss da sehr aufpassen. Professor Fridolin Stier, der an der Uni Tübingen lehrte, hat diesen Vers übersetzt. Und jeder, der an mich glaubt, nimmermehr stirbt er nicht auf Weltzeit hin. Glaubst du dies? Nun, Jesus ist in seinem Innersten bewegt. Zwei tiefe Bewegung durchziehen seine Seele. Zum einen ist er ergrimmt über die Macht des Todes, über die grausame Realität der Sünde und zum anderen ist er tief traurig. Und da merken wir die Menschheit, die Menschlichkeit Jesu, das Menschsein Jesu, wahrer Gott, wahrer Mensch. Er war tief traurig. Wir haben das singuläre Zeugnis in der johannäischen Überlieferung hier und Jesus weinte. Das war keine Show für die Umstehenden. Das war wirklich, sein Freund ist gestorben. Er war tief traurig und zugleich, zwei Bewegungen durchziehen seine Seele, ergrimmt über die grausame Realität und Macht der Sünde. Und er kannte ja noch die ursprüngliche Welt, die er geschaffen hat im Auftrag seines Vaters, wo er durch sein machtvolles Wort gesagt hat, dass es werden soll und es stand da. Er kannte die Menschheit noch, bevor sie gefallen war. Er wusste um die Schönheit der Natur, die Schönheit der Erde. Er wusste, wie es war, als alles noch ungefallen war. Und jetzt kommt er einige Jahrtausende später in diese Welt und findet mit seinem geistlichen Blick, sieht er das ganz klar, so ein grausames Schauspiel, so eine grausame Situation, so eine Macht der Sünde und des Todes, alles von Krankheit und Tod gekennzeichnet. Da wusste ganz genau, Auch mein Freund Lazarus ist jetzt in den Klauen des Todes. Das sieht glasklar die Konsequenz aus dieser Tatsache. Er muss ans Kreuz, um die Herrschaft und die Macht des Todes zu brechen. Mit einem Wort, besser einem Befehl, ruft er nun machtvoll Lazarus heraus. Lazarus, komm heraus! Das heißt, er schreit. Das war nicht nur so einfach vor sich hingesagt. Und wir können so laut schreien, wie wir wollen. Es würde trotzdem nichts geschehen. Aber wenn Jesus was sagt, dann geschieht's. Göttliche Vollmacht, Herr des Lebens. Und nun geschieht etwas ganz Unheimliches. Wenn wir uns vorstellen, wir wären dabei gewesen. Bisher hätten wir vielleicht gedacht, na, das ist ein seltsamer Wunderrabbi, auf den die Schwestern so hoffen. Erst kommt er zu spät, dann lässt er den Stein wegrollen. Hat er denn keine Ahnung, wie es nach 4 Tagen in diesem Grab aussieht und wie es riecht? Und dann schreit er plötzlich. Wir kriegen einen Schreck. Ist doch nicht die Art, wie man trauert mit der Familie. Aber dann wird es noch unheimlicher. Dann schwebt Lazarus heraus. Denn er war einbalsamiert. Er war eingewickelt. Zwar nicht ganz so aufwendig wie die Pharaonen im alten Ägypten, aber eben doch eingewickelt und eingecremt. Und da konnte er nicht laufen. Man muss sich vorstellen, wenn so ein Leichnam rausschwebt, aber noch unheimlicher, er schwebt nicht nur wie ein Kokon heraus, sondern da bewegt sich's. Da sagt, bindet ihn los, löst die Binden. Dieses göttliche Kooperationsmodell, das uns ja auch anzeigt, dass dort, wo Jesus neues Leben schenkt, dann Menschen im Auftrag und im Namen Jesu sich um andere kümmern dürfen in der Seelsorge, damit sie gehen können, wenn sie zu neuem Leben gekommen sind. Der Herr wirkt also ein Auferweckungswunder, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Jesus macht deutlich, hier ist was völlig Neues. Hier ist der Fürst des Lebens, der Herr über Leben und Tod, der selber das Leben und die Auferstehung ist. Hier ist die stärkste Macht des Alls. Hier ist der Urgrund allen Seins. Kann man seinen Anspruch deutlicher demonstrieren? Hat die Welt je solches gesehen? Und ich sage noch einmal, diese Auferweckung des Lazarus ist ein Modell für das Evangelium. Es war hoffnungslos. Lazarus war tot, aber Jesus liebt ihn, kommt zu ihm, rettet ihn, gibt ihm neues Leben, ohne eigenen Verdienst, ohne eigenes Werk. Und genauso ist es doch auch, was die Welt betrifft. Gott liebt die Welt, aber sie ist eigentlich ohne Jesus hoffnungslos verloren. Aber er kommt in seiner Liebe und macht aus Toten durch den Glauben Lebende. Durch Kreuz, Himmelfahrt, durch Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und durch die Sendung seines Sohnes. Und so ist das Kreuz und die Auferstehung das große Lazarus komm heraus der Weltgeschichte. Von da an gibt es nicht nur Hoffnung auf ferne eschatologische Zeiten, sondern jetzt, hier und heute ist die Auferstehungskraft Jesu. Es ist ganz Neues gekommen. Ein Ausleger sagt, es muss allemal der Schritt vollzogen werden von dem dogmatisch rechtgläubigen Einst zu dem triebkräftigeren und bewegenden Hier und Jetzt. Der nun errungene Sieg, also es geht immer schon um Kreuz und Auferstehung, der nun errungene Sieg über die Todesgewalten wurde sofort in der Mitauferweckung einer Erstlingsschar offenbar. Und wenn Sie Ihre Bibel kennen, dann wissen Sie, wo das war. Als nämlich Jesus auferstanden ist, da sind auch die Heiligen mit auferstanden in Jerusalem, Matthäus 27. Und das ist so wunderbar, dass Jesus ja eigentlich die Botschaft bringt, alle, die glauben, und sie können glauben, die leben. Sie leben, weil er lebt. Er hat es versprochen. Johannes 14 lesen wir, es ist noch eine kleine Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Das ist klar, Jesus spricht das in seinen Erdentagen. Sie werden ihn nicht mehr sehen, weil er stirbt, ins Totenreich geht, nach der Auferstehung zum Vater geht, durch die Himmelfahrt. Die Ungläubigen hatten ihn nicht mehr gesehen. Die Welt wird mich nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen. Er spricht ja zu den Aposteln. Das sind ja die Auferstehungszeugen. Sie haben ihn dann mit ihren fleischlichen Augen gesehen und dann auch geistlich. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Mensch, was ist das für eine Botschaft? Was ist das für eine Botschaft auch in unser Leben? Ich lebe, sagt der Herr, und du sollst auch leben. Wirklich leben. An jenem Tag, so fährt er fort, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch, das ist ja das in Christus sein und Christus in uns, das der Apostel Paulus dann in seinen Briefen weiter entfaltet. Also das Ziel der Auferweckung des Lazarus ist, den Glauben an den Sohn zu wecken. Daraus folgt dann Auferstehung und ewiges Leben. Und darum sagt der Herr Jesus auch, wir haben diese Passage nicht gelesen, aber weiter vorne in Johannes 11, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen. Hä? Aber jetzt natürlich, vom Ende der Geschichte verstehen wir das. Wieso kann Jesus froh sein um euretwillen? Und dann sagt er, ich bin froh, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubet. Damit ihr das erfahrt, mit wem ihr es wirklich zu tun habt. Auch die Jünger waren ja noch begrenzt in ihrem Verstehen. Augustin sagt, diese, also des Lazarus Verherrlichung, seine Auferweckung, hat ihn nicht emporgehoben. Es ging nicht um Lazarus, ihn groß zu machen, sondern sie hat uns genützt. Dies also sagt er, sie ist nicht zum Tode, weil auch der Tod selbst nicht zum Tode war, sondern vielmehr zu einem Wunder, auf das hin die Menschen an Christus glauben und den wahren Tod meiden sollten. Was ist denn der wahre Tod? Und wie kann man ihn meiden? Wie kann man den wahren Tod meiden? Der wahre Tod ist der geistliche Tod. Das Getrenntsein von Gott, und man kann ihn meiden durch Glauben. Sehe doch nur, wie der Herr sich gleichsam nebenher als Gott erklärte, wegen einiger, welche die Gottheit des Sohnes leugnen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das meint, dass man Auferstehung und Leben nur durch ihn hat. Wer ihn hat, hat das Leben, und wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer ihn hat, kommt nicht ins Gericht. Er hat jetzt hier und heute schon das ewige, das göttliche Leben. Man muss nicht alles von Jesus verstehen, um gerettet zu werden. Schauen Sie, ich glaube, es war die letzte Freizeit, man kommt schon ganz durcheinander, jede Woche eine andere. Ja, da haben wir eine Rheinschifffahrt gemacht. Also ich war nicht dabei, aber stellen Sie mal vor, da wäre jemand hineingestürzt und es wäre ein bisschen ein stürmischerer Tag gewesen und der geht unter. Der droht zu ertrinken und er schreit und rudert ganz wild. Und irgendjemand am Ufer sieht das und hat einen Rettungsring angeleint, natürlich wirft ihn in den Rhein und will ihn retten. Da ist doch das Normale, dass dieser Ertrinkende sofort nach dem Rettungsring greift. Er sagt doch nicht, nee, so einfach geht's nicht. Ich lasse mich auch nicht von jedem retten. Ich will doch erst mal wissen, was das für ein Mensch ist. Ich muss mal eine Schufa-Auskunft einholen, ob der finanziell auch vertrauenswürdig ist. Ich muss mal googeln, was über den Mann alles so gesagt wird. Nein, er wird doch zuerst nach dem Ring greifen. Er wird sich retten lassen. Und wenn er dann draußen ist und wieder Luft kriegt, dann guckt er sich seinen Retter an. Und dann werden sie sich auch näher kennenlernen. Und so dürfen sie nach dem Rettungsring Jesus greifen, im Glauben. Ohne dass sie alles von Jesus wissen und ohne dass sie alles erklären können. Das können wir gar nicht. Aber man kann danach greifen und sich ans rettende Ufer ziehen lassen. Jesus. Man kann, und darauf weist Wolfgang Jugel zu Recht wohl hin, auch Johannes 11,25 mit den Augen des Apostels Paulus als ein Wort des Herrn für die Entrückung lesen. Und so bei den gesundseienden Worten unseres Herrn Jesus Christus nach dem Timotheusbrief bleiben. Und dann könnte man lesen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist ja die Gruppe, die der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 4,13 die Toten in Christus nennt, die Entschlafenen durch Jesus aus der Sicht der noch Lebenden. Der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Denn in der Entrückung werden ja die Toten in Christus zuerst auferstehen und werden zusammen mit den Lebenden entrückt werden, dem Herrn entgegen und werden alle Zeit bei ihm sein. Also der erste Teil, auf die Entrückung bezogen, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist, gilt den Toten in Christo. Der zweite Teil, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir haben ja bei der Gruppe, die noch lebt, wenn der Herr zur Entrückung seiner Gemeinde kommt, wirklich Menschen, die nie gestorben sind und die dann sozusagen aus diesem irdischen Leben direkt verwandelt werden und alle Zeit bei Christus sein. Weiß nicht, wer von Ihnen das noch erleben wird. Mag sein, dass ich dabei bin, mag sein, dass ich vorher sterben muss, ich weiß es nicht, aber könnte gut sein, dass eine ganze Reihe unter uns, die glauben, diesen Zeitpunkt so erleben werden als noch Lebende. Und dann merken wir, wie Johannes 11, 25, 26 auch korrespondiert mit 1. Thessalonicher 4. Und wir dürfen wissen, wer heute im Glauben stirbt, hier die Augen zumacht, der macht sie drüben auf. Und das ist ein großes Hoffnungsgut. Wir haben ja das Seminar, das Bruder Dr. Meyer Gerber viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gemacht hat, Leben, Tod und Auferstehung. Sterben, Tod und Auferstehung. Das haben wir vor 2-3 Jahren wieder begonnen. Das wird auch jetzt im Dezember mit Martin Henninger und mir sein. Und wir haben festgestellt, das sind die zentralen Themen. Das sind die reinsten Evangelisationsveranstaltungen. Nicht, weil wir uns vorgenommen haben zu evangelisieren, aber da geht es sozusagen plötzlich um den Kern. Sterben, Tod, was ist eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Wo geht ein Ungläubiger hin? Wo geht ein Gläubiger hin? Was ist, wenn der Herr kommt? Was wird in der Zukunft sein? Das sind die zentralen Themen. Und die große Botschaft muss doch sein und darf sein aufgrund der Schrift. Wir Glaubende dürfen dem Herrn entgegengehen. Gerhard Meyer, der Altbischof, sagt, wenn wir sterben, kommt das ewige Leben auf uns zu. Wir haben natürlich schon das ewige Leben, aber er meint in einer neuen Qualität. Und wir werden nachher ein Lied von Christian Gellert singen und er dichtete vor 250 Jahren, Jesus lebt. Nun ist er tot, er meint das Sterben, mir da Eingang ins Leben. Spüren Sie, was das was Großes und Gewaltiges ist? Deswegen kann Fritz Reniger auch ein Buch überschreiben, das Schönste kommt noch. Und als der Schweizer Reformator Zwingli als Feldprediger im Kampf stirbt, waren seine letzten Worte, was tut's, den Leib können Sie töten, aber nicht die Seele, wobei er natürlich nicht an die Unsterblichkeit der Seele im platonischen Sinn glaubte, sondern aufgrund der Schrift. Und dann kann man so sterben, wie Dwight Moody gestorben ist, der große Evangelist. Der Schuhverkäufer aus Chicago, er hat sich nie als Pfarrer ansprechen lassen oder Pastor. Er wollte immer dieser einfache Mann bleiben, der er war. Und er hat Tausende zum Glauben geführt. Das war so, dass er im November 1899 während einer Evangelisation einen Schlaganfall erlitten hat. Seitdem ist er ins Bett gebunden, er spürt, es geht bald zu Ende. Am 22. Dezember hört er die Seinen, die um sein Sterbelager stehen, sagen, die Erde weicht zurück, die Himmel öffnen sich, der Herr ruft mich. Nach einem kurzen Schlaf wacht er wieder auf und vernimmt die Umstehenden in ihrem Gebet und sie bitten, dass Gott ihn noch mal schenkt, dass er zurückkommt. Er sagt, ich bin bereit zu leben, wenn es dem Herrn gefällt. Ich bin aber auch bereit zu sterben, wenn meine Stunde gekommen ist. Etwas später, soll das Sterben sein? Das ist nicht schlimm, das ist herrlich. Wenig später will man dem Sterbenden die Kissen etwas zurechtrücken. Da ruft er, haltet mich nicht zurück. Heute ist der Tag meiner Krönung. Nach ihm habe ich seit Jahr und Tag ausgeschaut. Mit diesen Worten singt er in die Kissen und die himmlische Heimat öffnet sich ihm. Wissen Sie, man kann ja auch ganz anders sterben. Mit großer Anfechtung, mit Schmerzen, mit Qualen. Ich will nicht sagen, dass das das Modell ist, dass alle so friedvoll da hinübergehen. Aber das Ziel bleibt doch das Gleiche. Das Ziel, es geht nicht zu Tod und Teufel, nicht ins Totenreich, nicht in die Vergänglichkeit, nicht ins Vergessen, sondern es geht zu Jesus, ins Licht, ins Leben. Glauben Sie das? Bis Jesus war alles Sterben ein Gehen in die dunklen Bereiche. Seit Jesus gibt es Hoffnung, gibt es Licht. Das ist so wunderbar. Wir wollen die letzten Minuten darauf verwenden, uns noch einmal für uns persönlich das zu fragen. Was bedeutet das? Stellen wir mal vor, wir wären die Freunde der Familie Lazarus gewesen. Ich weiß gar nicht, wie die mit Nachnamen hießen. Aber wir wissen ja die Vornamen, das reicht ja. Martha, Maria, Lazarus. Und wir kennen die Familie seit vielen Jahren gut. Sie sind fromm, wir sind auch fromm. Wir helfen einander. Die Familie ist wohlhabend. Wir wohnen im selben Dorf oder Städtchen, Bethanien, nahe bei Jerusalem. Wir gehen gemeinsam zu den Festen und so weiter. Dann in der letzten Zeit ist ein bisschen seltsam. Die haben so ein Spleen bisschen, so einen frommen Spleen bekommen mit dem Wunderrabbi Jesus. Das kommt uns ein bisschen komisch an, aber wir kennen sie ja gut, geht vielleicht auch vorbei, denken wir. Eines Tages ist Lazarus krank. Wir besuchen ihn natürlich auch, aber es wird nicht besser, trotz aller Gebete zu Gott. Es wird schlechter, schwer krank. Er ist im Sterben. Martha und Maria schleichen durchs Haus, wir sehen das, aber was sollen wir machen? Wir sind machtlos angesichts des Sterbens und des Todes. Und dann keimt nochmal Hoffnung in diesem Haus. Plötzlich hat eine der Schwestern den Gedanken, wir könnten doch den Meister rufen. Und das wird auch schnell gemacht, der Bote wird ausgesandt, aber kaum ist er weg, stirbt Lazarus. Und wir haben kaum Zeit, die Schwestern zu trösten, denn jetzt muss alles schnell organisiert werden. Ganze Verwandtschaft, das ganze Dorf wird zur Beerdigung kommen. Es findet ja die Beerdigung meist noch am gleichen Tag statt. Und wir helfen natürlich, so gut es geht. Und gerade als alles sich so ein bisschen ein paar Tage nach der Beerdigung beruhigt hat, da kommt jetzt endlich dieser Wunderrabbi. Ja, wir sind ja mal gespannt, was ist das für ein Vogel? Und dann haben wir ja schon gehört, was Jesus getan hat, wie er sich verhalten hat. Und dann erleben wir, wie auf sein Wort Lazarus herausschwebt. Na, ich bitte Sie, das muss doch uns in uns etwas hervorrufen. Das provoziert doch, das schreit doch nach einer Antwort. Drum hat es doch Jesus getan. Das war doch kein unterhaltsamer Nachmittag. Und da wir glauben, dass die Heiligen Schriften von Gott gegeben sind und dass sie treu überliefert wurden, wissen wir genau so, wie es da steht, war es. Aber was heißt das für mich jetzt? Was bedeutet das für mich? Die Hauptkonsequenz ist klar, ich darf mich diesem Jesus anvertrauen. Ich darf ihm vertrauen. Ich glaube ihm, dass er der ist, was er sagt, was er sei. Vom Himmel gekommen, Gottes Sohn. Ich glaube an sein irdisches Leben. Ich glaube an seine Präexistenz. Ich glaube an seinen Welterlösungsplan durch Kreuz und Auferstehung. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich glaube ihm das, was er sagt. Er ist vertrauenswürdig. Kann auch eine zweite Konsequenz für unser Leben haben, nämlich, dass wir auch im übertragenen Sinn glauben, dass Gott in unserem Leben jetzt hier und heute das Unmögliche möglich machen kann. In unseren erstaubenden Bereichen, dass wir sozusagen ein Lazarus komm heraus, auch im übertragenen Sinn erleben. In einer kalten, kaputten Ehe, in einem zerrütteten Eltern-Kind-Verhältnis, einer auswegslosen gesundheitlichen Situation, einer hoffnungslosen Gemeindesituation, beruflicher Sackgasse, gerade dort, wo wir am Nullpunkt sind, ich habe es neulich erst jemand gesagt, fängt Gott an. Dort, wo alles aussichtslos und hoffnungslos ist, glaub's, Jesus kann. Und ihm ist es nicht egal. Die Schwestern, die meinten ja noch, sie müssten einen Boten senden, damit Jesus überhaupt informiert ist. Wäre gar nicht nötig gewesen, obwohl Jesus natürlich kein Handy hatte und kein Faxgerät und auch nicht im Internet zu Hause war. Hat er längst gewusst, wie es um seinen Freund steht. Der Bote war sozusagen nur noch die Bestätigung. Die hätte er gar nicht gebraucht. Und er liebt seinen Lazarus, seinen Freund. Wissen Sie, und Jesus liebt sie und er weiß um sie. Und er kennt ihre Situation. Sie haben vielleicht auch schon oft nach Jesus geschickt mit ihren Gebeten, mit anderen zusammen nach Jesus geschickt. Und sie fragen sich, warum lässt er diese Situation so kalt, so tot, so hoffnungslos? Und warum wird es immer schlimmer, immer aussichtsloser? Weil sie vielleicht Jesus erleben sollen, wie sie ihn noch nie erlebt haben. Seine lebensschaffende Kraft, sein lebensschaffendes Wort, sein Lazarus, komm heraus. Das heißt, er wird dich nicht versäumen noch verlassen. Und David sagt im Psalm 37, hoffe auf den Herrn, habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird zu seiner Zeit ergehen, sich wohl machen. Sei stille dem Herrn, warte auf ihn, harre auf den Herrn. Und das kann dann unter Umständen sehr lange sein, so wie ich es von einer Frau gehört habe, die einen ungläubigen Mann hatte und der hat ihr das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Da war sehr hart und wenn mal wieder eine entsprechende Stimmung zu Hause war und die Kinder nach Hause gekommen sind, dann hat sie gesagt, liebe Kinder, geht bitte zu den Nachbarn, heute weht wieder ein steifer Nordwind. Und als die Tochter erwachsen war, hat sie gesagt, Mutter, warum betest du, das war die Angewohnheit der Mutter, jeden Tag immer noch für unseren Vater, für deinen Mann? Ist doch sinnlos, doch aussieht, ist doch hoffnungslos. Es wird ja immer schlimmer mit ihm. Und sie sagt, ich sehe das so wie bei einer Waagschale. Auf der einen Seite sitzt mein Mann, so hartherzig und so wie er ist, wie ihn auch kennt, Kinder. Und auf der anderen Seite der Waagschale, da sind die Körnchen der Gebete. Und jedes Gebet gibt ein weiteres Körnchen. Und irgendwann kippt die ganze Sache. So viel Vertrauen habe ich zu Gott. Und sie hat es nicht mehr erlebt. Aber am Tag ihrer Beerdigung bekehrt sich der Mann und kehrt um. Es ist Neues geworden. Sie hat lange warten müssen. Aber wir wollen jetzt zum Schluss natürlich uns auf die Hauptkonsequenz der Todesüberwindung konzentrieren, dass Jesus auch für uns persönlich den Tod besiegt hat. Für dich und mich ganz persönlich. Ich brauche mich nicht mehr vor dem Tod und dem Sterben zu fürchten. Wir Glaubenden haben durch die Gnade Gottes bereits jetzt das Auferstehungsleben. Mein Sterben ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Nicht die größtmögliche Katastrophe, sondern der Beginn des neuen Lebens. Die Geburt ins Licht, das Heimgehen in die himmlische Heimat. Der Apostel Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und im Totenreich zu sein. Sondern er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, Philipper 1,21, um beim Herrn zu sein. Und wie traurig und hoffnungslos dagegen die Hoffnung der Welt. Ich will hier mal stellvertretend den Existenzialphilosophen Jean-Paul Sartre zitieren. Er sagt, jedenfalls wird ihm das so zugeschrieben, wir Menschen sind aus Zufall geboren, leben weiter aus Schwäche und sind zu feige, uns umzubringen. Am Anfang des Lebens steht der Zufall, am Ende das Nichts, der Zerfall. Dazwischen liegt ein kurzes, von Angst verkrampftes, von Gier verzerrtes Leben. Aus dem Nichts gehen wir in das Nichts. Das Leben kann auch nur ein Nichts sein. Ach, was haben wir es gut. Nicht Nichts und Zufall am Anfang, sondern von Gott gewollt, individuell geplant, geliebt, geschaffen, ins Leben gesetzt, keine Nummer, ganz persönlich, von Gott so gewollt. Ein Leben unter dem Schirm des Höchsten und am Ende ein Eingehen ins Vaterhaus. Nicht am Anfang Nichts und Zufall und ein Nichts dazwischen und Vergehen und Vergessen am Ende, sondern Leben, wirkliches Leben. Das können wir froh sein. Und diese Hoffnung war bei den ersten Christen so lebendig. Und das fehlt uns. Und diese Strahlkraft fehlt uns so ein bisschen, dass wir das im Leben haben. Deswegen konnten die ersten Christen auch singend auf die Löwen zumarschieren. Da gab es auch manchen Kniewackler und da gab es auch manchen, der versagt hat. Ich will die nicht immer nur als Helden darstellen. Aber durch die Apostel und die apostolischen Väter war das Zeugnis in der ersten Zeit noch so lebendig. Wenn der zum ersten Mal ins Genick beißt, bin ich beim Herrn. Darum kann Polykarp von Smyrna bei seinem Martyrium sagen, als der Statthalter ihn mit dem Tod bedroht und nachher auch verbrennen lässt, du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Und als er gestorben war, da feiert die Gemeinde den Tag seiner himmlischen Geburt. Das sind Realitäten in einer geistlichen Weise. Und als Stephanus, der erste Märtyrer, gestorben ist, da steht Jesus auf, der sitzt ja zur Rechten der Vater, der himmlischen Majestät, da steht er auf, um den ersten christlichen Märtyrer zu empfangen. Ich habe Lust abzuscheiden. Ich will lieber heim, sagt Paulus. Aber ich muss noch hierbleiben, um euretwillen. Und das muss wieder lebendig werden und darf lebendig werden in unseren Herzen. Diese Auferstehungshoffnung, diese Auferstehungserwartung. Wir wissen es gewiss, ein glaubendes Wissen. Jesus hat den Tod besiegt. Wer glaubt, lebt, auch wenn er sterben muss. Sterben kann schwer sein, aber es ist immer nur der Eingang in die himmlische Heimat. Wir haben ja ein wunderbares Bild. Als das Volk Israel durch die Wüste aus Ägypten herausgeführt, durch die Wunder Gottes, das ist ein Bild auf die Erlösung, und dann werden sie durch die Wüste geführt ins Land der Verheißung, das ist ein Bild auf die Lebenswüste, die der Herr uns führt, hin zum himmlischen Kanaan. Und als sie dann endlich... Ein paar Umwege haben sie gemacht, hat auch insgesamt 40 Jahre gedauert. Aber als sie endlich an der Grenze des Jordan, an der Grenze zum verheißenen Land stehen, der Jordan ist ein Bild auf das Sterben, der alles ins Tote Meer transportiert, ins Totenreich. Da wissen die Israeliten ja nicht, wie sie hinüberkommen. Und da haben wir jenes wunderbare Bild, wie der Herr anordnet, dass die Lade des Bundes, die den Christus darstellt, von den Priestern in die Mitte des Jordan gebracht wird. Und dann stehen die Wasser still, weit oben bei Adama heißt es. Und alles andere Wasser fließt ab. Und dann ist der Fluss trocken. Und Israel kann trockenen Fußes ins verheißene Land gehen. Wissen Sie, und das ist Sterben für einen Glaubenden. Es kann sehr schwer sein. Aber je mehr wir hier abtreten, desto klarer sehen wir, der Jordan steht still. Die Wasser sind trocken. Es geht heim. Und wenn Jesus sagt, ich gehe hin und es ist gut, dass ich hingehe. Das können wir doch glauben. Es ist gut, dass ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Dann ist das so. Und ich bin so naiv zu glauben, ich habe oben eine Wohnung. Glauben Sie das auch? Die ist für mich schon bereitet. Und gut, ich sage immer gern, der Schwabe und Wohnung, das ist natürlich irgendwie, denkt an Rückschritt, aber die Wohnung ist ein Fortschritt, hundertprozentig, hundertprozentig. Manchmal, wenn man so über die Felder blickt und so schöne Berglandschaft oder Seenlandschaft, und dann sage ich mir, Mensch, Kerle, wenn es hier schon so schön sein kann, wie wird es dann erst oben sein? Wir werden nicht zu kurz kommen. Es wird wunderbar, es wird herrlich werden, ist schon alles bereitet. Dein Name steht schon an der Tür des neuen Jerusalems. Paulus spricht vom Jerusalem droben. Da ziehen wir ein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer glaubt, wird leben. Glaubst du? Der Heidelberger Katechismus, und damit will ich schließen, von 1563 atmet diesen Geist der Glaubensgewissheit, wenn er in der Einleitung auf die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und Sterben, antwortet, dass ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, nicht meins, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin, der mit seinem treuen Blut, teuren Blut für all meine Sünden vollkömmlich bezahlet und mich aus aller Gewalt des Teufels und des Todes erlöset hat. Amen, so ist es. Glaubst du? Wir wollen beten, und soweit Sie können, darf ich Sie bitten, sich dazu zu erheben. Lieber himmlischer Vater, was sollen wir sagen? Du bist der da ist. Du bist der Entscheidende im ganzen All. Auf dein Wort ist alles entstanden. Du trägst alles durch dein Wort. Und du bist auch der Sieger über den Tod. Und du hast die Macht. Du hast das Vermögen. Du selber bist Auferstehung und Leben. Und du verheißt allen, die sich vertrauensvoll an dich halten, die an dich glauben, leben, weil du lebst. Hab du von Herzen Dank. Hab du von Herzen Dank für deine Liebe. Hab du von Herzen Dank, dass nicht das grauenvolle, dunkle Nichts vor uns steht. Das Grab, das ewige Ende, sondern das Leben. Hab du von Herzen Dank, dass du gekommen bist, um uns zu retten, uns ins Leben zu führen und nicht in irgendein kleines Leben, sondern in das göttliche Leben. Und hab du Dank, dass du besonders auch bei denen bist, die angefochten sind in der Sterbesituation, und dass du das tust, was du auch im Psalm sagst, dass dein Stecken und dein Stab bei ihnen ist, wenn sie durchs dunkle Todestal gehen. Es geht zu dir. Wir danken dir für solch ein wunderbares Hoffnungsgut. Danken dir, dass du uns das neu gesagt hast, dass du das neu auf den Leuchter gestellt hast. Herr Jesus, danke, dass du uns hältst und trägst und zum Ziel bringst und dass alles Sterben ein Heimgehen ist zu dir, eine Geburt ins Licht. Gepriesen seist du. Amen.